Ich habe schon zwei Häuser gebaut. Das eine war ein Gartenhaus und das war in der Schräge. Er musste ja so ordentlich auskoffern, dann Betonfundament legen und dann das Holzhaus da drauf bauen und dann musste ich umziehen. Dann habe ich gedacht, dann baue ich mir da an das neue Haus, baue ich mir ein Gartenhaus. Das war auch an der Schräge. Ich musste das also ordentlich auskoffern und ein Fundament aus Beton legen. Und dann habe ich das Holz aus Holz da drauf gebaut und musste dann umziehen. Und deswegen habe ich beschlossen, nie wieder ein Gartenhaus zu bauen, damit ich nicht so oft umziehen muss. Also es macht auch irgendwie manchmal keinen Sinn mit der Bauerei, oder? Könnt ihr euch daran erinnern an das Erdbeben in der Türkei? Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass berichtet wurde, dass die meisten Häuser nicht wirklich erdbebenfest gebaut worden sind. War irgendwie klar, dass da Korruption hintersteckt. Aber ein Mensch, der sein eigenes Haus baut, in eigener Regie, der wird doch wirklich auf einen soliden Untergrund achten, damit das Haus so lange wie möglich eine Heimat bleibt, wenn er nicht umziehen muss. Meine Eltern haben ein Haus in Essen, in der Stadt Essen gebaut. Das war Bergbaugebiet. Und da mussten die ausgeräumten Kohleflöze in der Tiefe mit besonderem Beton aufgefüllt werden, bevor man ein Haus drauf bauen konnte. Aber erst vergangene Woche ist in meiner Heimatstadt Essen es wieder passiert, dass Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten, weil eben der Untergrund nachgegeben hat. Und offensichtlich ist da nicht sorgfältig genug Beton in die Kohleflöze gefüllt worden. Und deswegen ist ein sogenannter Tagebruch aufgetreten. Das ist ein etwas älteres Bild, aber hier sieht man sehr genau, was passiert, wenn plötzlich die Erde in der Erde verschwindet. Übrigens nennt man solche Schäden, die durch den Bergbau da auftreten können, Ewigkeitskosten. Ewigkeitskosten. Das liegt daran, dass die in alle Ewigkeit Schäden verursachen. Und es gibt da ein Unternehmen im Ruhrgebiet, das kümmert sich nur darum zu sorgen, dass diese Schäden möglichst gering bleiben. Aber sie können das Leben schädigen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist richtig dumm. Worauf baust du dein Lebenshaus? Und hast du die Ewigkeitskosten eingeplant? Ein viel schöneres Bild ist von Psalm 23, auf saftig grüne Weiden lässt Gott mich ausruhen, er leitet mich zum ruhigen Wasser. Ach, ist das schön, oder? So Urlaub, Landleben, frische Luft, duftendes Gras und Büsche, so richtig erholsam und Ruhe, das Vögelgezwitscher in den Ohren. Das Bild vom Hausbau, das Jesus da benutzt hat, und das Bild vom Ruheplatz am Wasser, was im Psalm 23 steht, die haben was miteinander zu tun, nämlich Wasser. Stellt euch vor, Wüste in Israel, da irgendwo ist dieser Psalm 23 entstanden, da wo die Hirten lange suchen müssen, bis ihre Schafe einigermaßen was zum Rupfen finden, etwas Gras, um sich zu ernähren. Da wäre es doch schön, wenn man einen schattigen Platz hätte zum Lagern, wo Wasser ist, wo Büsche sind, wo Gras ist und man hat noch Schatten. Das wäre doch eigentlich wunderschön. Das ist doch viel besser, als da in der Wüste zu gucken. Das Interessante ist aber, diese Orte, die haben nicht immer Wasser. Ihr merkt, seht da vielleicht hinten links, ist so ein Zufluss. Diese Orte haben nicht immer Wasser. Und in der Wüste gibt es so trockene Flussbetten, trockene Bachbetten, die heißen Wadi. Und die können dann auch schon mal durch solche Felsen, durch die Felsen durchkommen. Es ist da sehr eng drin. So, und jetzt stellt euch vor, es regnet irgendwo in den Bergen am Rande der Wüste und dann fließt das Wasser darunter. Und wenn es da in den Bergen regnet, dann regnet es richtig heftig, so wie gestern in Dortmund. Nur noch ein bisschen länger. So, und dann kommen diese ganzen Wasserfluten und durch diese engen Wadis. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Wasser da so richtig Macht haben, so richtig Schwung haben. Und wenn die durch diese engen Schluchten gehen, dann ist da nochmal extra Druck drin. Und wenn dann solche Fluten in solchen Wasserspeichern ankommen, dann werden die in 0, nix voll. Und jeder, der da unten drin ist oder der da vielleicht mal ein Zelt hingebaut hat, weil es ihm da so gut gefällt, ist weg. Es gibt tatsächlich nachgewiesenerweise in den Wüstengebieten im Nahen Osten Todesfälle, die nur darauf zurückzuführen sind, dass Leute sich da zu lange niedergelassen haben. Das ist irgendwie so ein Versicherungsfall gewesen, der dann da in arabischen Ländern nicht versichert wird, weil die Leute dumm sind. So, kluge Hirten bleiben nicht lange an solchen Wasserstellen, weil sie wissen, was passieren kann. Sie suchen lieber sowas, was in der Fläche ist. Das sind so Oasen, die werden von Grundwasser gespeist und nicht von solchen Fluten. Und wenn die austrocknen, dann gibt es an solchen Oasen auch immer Brunnen, die bis ins Grundwasser reichen, sodass dann auch, wenn die eigentlich trocken gefallen sind, immer noch Wasser da ist. Und das meint Psalm 23, auf saftig grünen Weiden lässt Gott mich ausruhen, er leitet mich zum ruhigen Wasser und nicht zu diesem Panikwasser, wo man drin ersaufen kann und man merkt es nicht. Da bin ich sicher, das ist das, was Psalm 23 meint. Jetzt ist die Frage, worauf baust du dein Lebenshaus und hast du die Ewigkeitskosten eingeplant? Hast du eingeplant, dass das Leben an manchen ruhigen Stellen vielleicht überhaupt nicht ruhig ist, sondern geradezu bedrohlich? Hast du eingeplant, dass das Haus, dein Lebenshaus, das du bauen willst, lange zu stehen hat und dass es noch länger zu stehen hat, als dieses Leben in dieser Welt dauert? Nehmen wir mal an, die Bibel hätte recht und das Leben eines Menschen hat nicht nur die Bedeutung, eine Bedeutung im Hier und Heute mit Alltag, Gesellschaft, Kultur und Klamotten und Autos und Politik und alles Kultur, was man so alles braucht. Nehmt mal einfach an, dass die Bibel recht hat und dein Leben hat einen Ewigkeitswert. Dann stellt sich die Frage, wo willst du diese Ewigkeit verbringen? Es ist Gottes Wille für dich, dass du deine Ewigkeit nicht in einer Wüste verbringst, wo du entweder verdurstest oder ersäufst. Sondern es ist Gottes Wille für dich, dass du seine Liebe spüren kannst. Er hat dich geschaffen, er hat dich erschaffen und er will dir seine Liebe zeigen und du sollst das erleben. Du sollst in einem guten Haus, an frischem Wasser, in einer schönen Welt leben. Da, wo es gute Gefühle, schöne Gedanken und freundliche, liebevolle Menschen gibt. Das wird so schön sein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Deswegen gibt es auch kein Bild hier heute davon. Mach mal einfach deine Augen zu und stell dir das beste Leben in Frieden und Freude vor, das du dir träumen kannst. Genau an so einem Ort sollst du einmal leben, in Ewigkeit. Das ist das, was Gott mit Ewigkeit meint. Ewigkeit ist nicht nur einfach eine lange Zeit, sondern Ewigkeit, das ist die Gegenwart Gottes, der Ort, die Sphäre, wo Gott ist. Und da sollst du auch sein. Und Gott will selbst da bei dir sein und dafür sorgen, dass es dir gut geht. Das ist das Ziel. Dein Leben hat Ewigkeitswert. Das ist mal so. Jetzt ist nur die Frage, was haben wir jetzt davon? Es ist doch dann irgendwie schon wieder so Jenseitsvertröstung, so, ja? Man hat schon was davon. Also wenn ihr euch überlegt, dass die Hirten sehr gut planen, wo sie hingehen mit ihren Tieren und an welche Oasen sie gehen. Und wer sich selbst ein Haus baut, der macht das sehr gründlich und plant das sehr ordentlich, so gut wie möglich, damit es lange eine Heimat ist. Und wenn dein Ziel ist, in Ewigkeit bei Gott zu sein, dann musst du das jetzt schon anfangen zu planen und dementsprechend dich zu verhalten und mit diesen Informationen umzugehen. Das gilt eben für unser Leben. Wenn du das Ziel hast, ein herrliches Leben in Ewigkeit bei Gott zu leben, dann planst du das jetzt schon, sorgfältig. Du richtest schon jetzt deinen Lebensweg darauf ein, damit du da ankommst. Du überlegst dir, wie du dein Leben hier gestaltest, damit du da an dem Ziel ankommst. Und das Interessante ist, die Bibel verspricht, dass dieses ewige Leben, was wir dann so in Zukunft erwarten und erhoffen und erwünschen, das fängt jetzt schon an. Weil nämlich demjenigen, der an Jesus Christus glaubt, dem schenkt Gott seinen Heiligen Geist, damit man miteinander kommunizieren kann. Ja, Gott ist kein ganz entfernter Gott, sondern der ist da und präsent und du kannst mit ihm kommunizieren. Das heißt, es fängt etwas von dieser Ewigkeit, von dieser Herrlichkeit, fängt jetzt schon an und manchmal merkt man das sogar. Wir haben so die Momente, da ist schon so ein bisschen Himmel auf Erden, da wenn so Nächstenliebe spürbar ist und wenn es einem so richtig gut ist, weil man sich umeinander kümmert und es gut ist. Und vielleicht heute auch durch unser Fest, Gott schenkt Ströme des Segens, vielleicht auch nicht ganz so viel heute. Mal gucken. Das heißt, unser Ziel in Zukunft, bei Gott zu sein, das hat Auswirkungen auf das Jetzt, auf die Art und Weise, wie wir hier unseren Lebenswandel machen. Jesus sagt, wer schlau ist, der tut, was er sagt. Und Psalm 23 sagt, wer schlau ist, der lässt sich von Gott führen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann sprich mich gerne nach dem Gottesdienst an. Amen.